Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
Auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid.
Ich bin Ida, ich darf heute moderieren und ich wollte dich zuerst fragen, wer du bist, vielleicht auch abgesehen von deinem Autorensein.
Hi, ich bin Dominik, ich bin 36 Jahre alt und hauptberuflich bin ich Psychologe und Psychotherapeut. Ich schreibe tatsächlich nur nebenberuflich. Ich sage immer, ich bin vor ein paar Jahren da so zufällig reingerutscht. Also ganz ursprünglich habe ich mal Hörbuchserien für Audible geschrieben. Das habe ich unter Pseudonym gemacht. Und dann vor ein paar Jahren, als ich mit der Psychotherapeuten-Weiterbildung fertig war, hat es mich nochmal so richtig gepackt, einen Roman schreiben zu wollen. Das war schon immer ein großes Ziel von mir. Das war was, was ich erreichen wollte. Und als dann so der ganze Lernstress von mir abgefallen ist, dachte ich, okay, komm, jetzt versuchst du es mal. So bin ich dann zum Schreiben von den Romanen gekommen. Genau, aber wie gesagt, hauptsächlich bin ich Psychologe. Ich arbeite hier in der Gegend in der Praxis als niedergelassener Psychotherapeut. Und wenn ich nicht Therapie mache, dann schreibe ich.
Hatte das irgendwas mit deiner Berufswahl zu tun, dass du so einen Drang hattest, dein Buch auch mit deiner Person verknüpft zu schreiben?
Ich würde mal so sagen, was mir früher beim Lesen immer gefehlt hat, war so ein bisschen die queere Sichtbarkeit. Also ich bin 1989 geboren, und als ich aufgewachsen bin und als ich junger Erwachsener war, haben mir immer die Bücher gefehlt mit Figuren, mit Menschen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und das fand ich immer so schade, und dachte dann irgendwann, Mensch, wo sind die Bücher, die ich selber gerne lesen würde? Das heißt, vor allem diese queere Sichtbarkeit war so mir ganz, ganz wichtig. Und das Psychologische, das ist nur der andere große Aspekt, dass ich ein unglaubliches Interesse an Menschen habe. Also wie ticken Menschen, was für Motive treiben mich an, was für Ziele habe ich, was bewegt mich. Und ich glaube, das sind so die beiden Hauptpunkte, die ich so versuche, in meine Romane mit einzuarbeiten.
Möchtest du lieber kurz erzählen, worum es in deiner Buchreihe geht, oder möchtest du einfach etwas lesen und das gar nicht so beschreiben?
Frage ins Publikum, wie hättet ihr es denn lieber?
Okay, wer hat Bock auf eine kleine Zusammenfassung? Wer hätte lieber einfach nur lesen? Okay, du musst beides machen.
Dann fasse ich kurz zusammen und lese dann eine Textstelle. Also, der Roman, aus dem ich heute lese, der ist, wie gesagt, noch gar nicht offiziell erschienen. Heute sind wir unsterblich, erscheint nächsten Dienstag am 11.11. Das ist für mich insofern auch eine Premiere, weil normalerweise, wenn ich aus meinen Büchern lese, sitzt immer schon jemand im Publikum, der das Buch auch schon gelesen hat. Das ist jetzt nicht der Fall, es macht es umso spannender, weil ihr mit die ersten seid, die quasi diese Textstellen hören. Heute sind wir unsterblich, erzählt die Geschichte von Dylan, und Hauptfigur Nummer zwei, dem Tod. Der Roman beschäftigt sich mit der grundlegenden Fragestellung, was wäre, wenn du dich in den personifizierten Tod verliebst? Das klingt jetzt erstmal sehr fantastisch und sehr abgefahren. Ich weiß nicht, ob hier Leute sind, die Band 1 der Reihe gelesen haben. Der Roman hieß Gestern waren wir unendlich. Der hatte auch eine relativ abgefahrene Prämisse. Es ging nämlich darum, dass die Hauptfigur Louis in einer Zeitschleife feststeckt und versucht, seine große Liebe vor dem Tod zu retten. Das heißt, in Band 1 ging es ums Thema Zeitschleifen, in Band 2 steht jetzt der Tod selbst im Mittelpunkt. Und Dylan ist eine Person, die an einer chronischen Erkrankung leidet und sein ganzes Leben eigentlich schon Angst davor hat, dass es eher früher als später vorbei sein könnte. Und der Tod, für den ist es logischerweise schon vorbei. Der ist jemand, der in seinem Alltag feststeckt, der das Gefühl hat, in einem Hamsterrad zu sein und eigentlich die Sinnhaftigkeit hinterfragt von dem, was er da Tag für Tag tut. Und das Problem ist natürlich, wenn du leben willst, wie Dylan es tut, dann solltest du dich nicht in den Tod verlieben. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation vom Roman. Und die erste Stelle, die ich lesen würde, wäre aus der Sicht von Dylan. Ich würde euch einfach die Figuren ein bisschen vorstellen. Das erste Kapitel, so wie wir ihn kennenlernen. Genau.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ja, wenn man, wenn man wissen will, was man im Edge sucht, muss man weiterlesen.
Sagen wir so, also alles, was jetzt kommt, ist für meine Verhältnisse sehr ungewöhnlich, weil Dylan auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Charakter ist tatsächlich. An der Stelle, als wir Dylan kennenlernen, ist er ein Mensch, der ganz, ganz große Bindungsängste hat und ganz viel Angst davor hat, Menschen wirklich emotional an sich heranzulassen. Das heißt, er sucht oberflächlich Kontakte, er sucht schnelle Kontakte, merkt aber gar nicht, dass er eigentlich was ganz anderes will. Sich das einzugestehen, wird dann Teil der Entwicklung von Dylan als Figur sein.
Okay, wir steigen direkt tief ein. Ich bin selber Teil einer queeren Community und bekomme auch sehr viel mit von meinen schwulen Friends. Und es scheint mir ein bisschen, als hättest du da auch so eine ganz tiefliegende Erfahrung beschrieben. Also gerade wenn du sagst, dass es Phasen gibt, in denen diese so eine Art oberflächliche Suche nach Reizen und auch nach Nähe, obwohl das irgendwie vielleicht nicht zu dem Charakter oder dem, was man eigentlich möchte. Also ich glaube, das sind Geschichten, die kenne ich von meinen Friends sehr gut und auch die Late-Night-Talks, wie man da rauskommt. Hast du das sehr bewusst so reingepackt?
Es ist so ein bisschen ein Eindruck, der bei mir in den letzten Jahren allgemein entstanden ist, wenn ich so auf die Dating-Kultur, sage ich mal, schaue, ja. Egal ob heteronormativ oder queer, oder auch bei meinen Patienten bekomme ich das ja auch immer wieder mit, wie schnell Kontakte geworden sind oder wie schnell es auch dazu kommt, dass Leute aus Kontakten rausgehen und ich aber ganz oft auch einen sehr tief sitzenden Wunsch nach Verbundenheit und Nähe wahrnehme und dann aber bei mir so der Eindruck hinterbleibt, dass viele auch Angst davor haben, das wirklich zuzulassen, aus den unterschiedlichsten Gründen tatsächlich, und dann so eine Art Teufelskreis entsteht, aus schneller, schneller, schneller. Und da war so der Gedanke, ich glaube, das war ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat und was diesem Roman auch so zugrunde liegt. Also wenn wir wirklich innehalten würden und wenn wir mal in uns gehen und in uns reinspüren, was wollen wir denn wirklich, und das, was wir tun und das, was wir wirklich wollen, matcht das? Das war, glaube ich, so ein bisschen eine ganz spannende Fragestellung für mich.
Findest du, es ist immer noch inhärent politisch, über queere Geschichten, also queere Geschichten zu schreiben oder auch über queere Geschichten nachzudenken?
Inhärent politisch?
Also, okay, vielleicht steckt da schon eine zweite Frage. Also ich denke, es gibt viele Menschen, die sich wünschen, dass es nicht politisch sein muss, queere Liebesgeschichten zu erzählen. Daher frage ich mich, ist es immer politisch oder kann man eine queere Liebesgeschichte inzwischen erzählen und einfach als Liebesgeschichte ohne viele zweite, dritte Gedanken dahinter?
Oh, das ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung, finde ich. weil so meinem Eindruck nach ist Lesen per se was sehr Politisches. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, auf BookTok gibt es ja immer ganz viele Diskussionen darüber, ist Lesen politisch oder ist Lesen nicht politisch. Mhm. Und was mir tatsächlich auffällt, wenn man mal von diesem Lesen ist politisch ausgehen tatsächlich, ist ja das, was wir konsumieren und das, was wir kaufen, damit signalisieren wir ja dem Markt, wo ist gerade Interesse da. Und als jemand, der ausschließlich queere Geschichten schreibt, habe ich das Gefühl, dass die dann automatisch auch politisch sind, obwohl ich mir wünschen würde, glaube ich, es wäre anders. Aber der Punkt ist, und das merke ich mir, wenn ich mir diese Bücher anschaue, und wenn ich dann Vergleichstitel daneben lege oder auch nur, wenn ich diese Geschichte als Hetero-Geschichte erzählen würde tatsächlich, dass es ganz anders aufgenommen werden würde tatsächlich. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, auch auf Social Media, dass das schwierig ist oder dass es ja herausfordernd ist, sehr sichtbar, sehr queere Geschichten zu schreiben.
Hast du ein Beispiel?
Es fängt damit an, wenn ich auf TikTok zum Beispiel, also es gibt so zwei Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, Insta und TikTok. Für TikTok fühle ich manchmal so ein bisschen zu alt schon tatsächlich. Aber es ist eine ganz gute Plattform, um Leute auf die eigenen Bücher aufmerksam zu machen. Ich muss nur ein Cover wie dieses hier posten, auf dem zwei Männer zu sehen sind und habe 4 oder 5 Kommentare drunter, die ich jetzt hier nicht wiedergebe, weil die nicht sehr schön sind. Und das ist was in unterschiedlichsten Ebenen passiert. Also ich habe das Gefühl, leider, dass ich immer wieder mit Queerfeindlichkeit konfrontiert werde. Ich glaube, ich habe da noch im Vergleich zu anderen aus der Branche einen etwas leichteren Stand tatsächlich. Aber das ist zum Beispiel was, was mir sehr deutlich aufgefallen ist in den letzten 2 Jahren.
Ich meine, du hast dich auch entschieden, mit deiner Persönlichkeit, deinem Gesicht, deinem Namen zu schreiben. Das ist schon. Wir haben jetzt einfach auch wirklich einen politischen Rechtsruck. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass sich erwachsene, queere Menschen hinstellen und Geschichten erzählen und auch zeigen, dass es mit dem Gesicht geht. Aber ja, das stelle ich mir auch anstrengend vor mit dem eigenen Gesicht. Also gerade TikTok.
Ja.
Du bist nicht so alt für TikTok. Du wurdest literally eingeladen für BookTok-Vibes. Irgendwie hat das geklappt bei dir. Aber ich finde, das ist schon ein hartes Pflaster.
Ja, total. Ich glaube, es ist allgemein ein sehr hartes Pflaster. Ich fühle mich auf Insta so persönlich sehr viel wohler, weil auf Insta erreichst du, glaube ich, mehr deine Leute, die dir ohnehin schon folgen. Und auf TikTok wirst du allen Leuten ausgespielt im Fall der Fälle, unabhängig davon, ob die deine Inhalte jetzt mögen oder nicht. Aber gerade so dieses mit dem eigenen Gesicht einstehen. Ich glaube, als damals der Verlagsvertrag kam und als dann die Frage im Raum stand, das sind queere Geschichten, das ist das, was ich immer schreiben wollte, mache ich das unter Pseudonym? Oder mache ich das mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, war für mich dann trotzdem relativ schnell klar, alle Anstrengungen, die damit auch einhergeht, das bin ich, das sind meine Geschichten und da möchte ich mich nicht hinter irgendeiner Maske verstecken.
Okay, dann bleiben wir kurz bei TikTok. Ich finde super interessant, dass BookTok so einen riesigen Fortschritt im Buchmarkt gebracht hat. Ich glaube, gerade auch Flinterpersonen und junge Frauen fühlen sich sehr gesehen. Es gibt auch so ganz bestimmte Genres, die nicht als Hochliteratur oder wertvolle Literatur angesehen werden, die da eine gewisse Wertschätzung erfahren. Gleichzeitig, und das würde ich dich als Autor auch so gerne fragen, ich finde, ist TikTok ein wahnsinnig wortfeindliches Medium. Also alleine, wenn man über Sexualität und Tod schreibt, also es gibt ja, man kann gewisse Worte einfach auch nicht verwenden. Dann sagt man Schmecks statt Sex oder also. Ja. Was heißt das für dich, also dass du eigentlich zur Vermarktung dieses Medium bedienen musst, wo eigentlich, finde ich, überhaupt keine Offenheit in Worten herrscht?
Ich finde das tatsächlich ein doppelt zweiseitiges Schwert. Also zum einen aus dem Grund zum Beispiel, das Wort queer zum Beispiel. Wenn ich jetzt queer Romance oder queer TikTok oder queer BookTok unter meine Videos setze, werden die automatisch schlechter ausgespielt, weil der Hashtag queer tatsächlich von TikTok runterreguliert wird. Finde ich hochproblematisch. Und dann kommt auch noch der Psychologe in mir durch, der TikTok allgemein so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, weil ich häufig auch mitbekomme, wie verschiedene Plattformen, und da gehört TikTok mit dazu, und ich merke das selber. Also ich glaube, ich bin niemand, der anfällig für Social Media ist und dann doch mal anfängt, runter zu swipen und zu schauen, ach komm, guck dir nochmal 5 Videos an oder so. Das heißt, auch da, ich habe dann ganz großen inneren Konflikt, was das Thema anbelangt. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, es wäre anders. Und dann habe ich mich so ein bisschen für die subversive Art entschieden. Naja, also wenn du das schon machen musst, dann mach es aber zumindest auf eine Art und Weise, wie du dahinter stehen, also wie ich dahinter stehen kann und wie ich mich wohl damit fühle, ohne mich allzu sehr zu verbiegen. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter.
Und ich stelle es mir generell, also ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Du hast einen krassen Job und du hast es geschafft, Bücher zu schreiben. Wie kommst du überhaupt an diesen Ort, wo du schreiben kannst und dann musst du auch noch TikTok bedienen und Social Media bedienen? Ich habe gesehen, du machst auch relativ viel. Ja, wie schreibst du? Wie kriegst du diese Ruhe und die Zeit?
Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Es waren jetzt 5 Bücher innerhalb von 2 Jahren. Das ist dafür, dass ich das nur nebenberuflich mache, wirklich ein immenses Pensum gewesen. Und ich habe das ganz große Glück, dass ich ein soziales Umfeld habe, einen Freund und Freundinnen, die mir da wirklich sehr viel Verständnis entgegenbringen oder sehr viel Zeit entgegengebracht haben, um mir den Rücken frei zu halten, das überhaupt machen zu können. Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, wäre das gar nicht möglich gewesen. Und der andere Punkt, der ist dann tatsächlich so ein bisschen das Zeitmanagement. Wenn ich freie Zeiten habe, weiß ich, okay, das sind jetzt die Zeiten, in denen musst du schreiben, weil wenn du es jetzt nicht tust, dann wird es nachher schwierig mit dem Buch. Was mir sehr geholfen hat, ist so, ich war früher sehr perfektionistisch. Ich habe teilweise Ewigkeiten vor einer Seite gesessen und es musste wirklich jeder Satz stimmen, bevor ich zur nächsten Seite weitergegangen bin. Und was ich mir jetzt angewöhnt habe, und das klappt tatsächlich besser, ich glaube, sonst hätte ich kein einziges Buch geschrieben, Dominik, Hauptsache es steht erstmal was da. Das kann auch noch so grottig sein und das sollte nie ein Mensch zu Gesicht bekommen, aber Hauptsache du hast was, was du überarbeiten kannst. Und wenn ich es 100-mal überarbeite, dann habe ich zumindest eine Basis, von der ich anfangen kann. Und das erleichtert mir das gerade auch in den Momenten, also entweder früh morgens oder spät abends, da ich ein Morgensmensch bin, eher morgens vor der Arbeit. Okay, jetzt machst du das, schreibst ein paar Seiten und selbst wenn die am Ende nie das Licht der Welt erblicken, irgendwas wirst du schon rausziehen können aus den Seiten, mit denen ich dann noch arbeiten kann.
Das klingt auch nach viel Fleißarbeit einfach.
Ich glaube, das ist Schreiben tatsächlich allgemein. Ich bin da früher sehr romantisiert rangegangen. Ich dachte so als Schriftsteller, als Autor, da sitzt du ganz entspannt mit deiner Tasse Kaffee, lässt die Gedanken in die Ferne schweifen und produzierst dann ein literarisches Meisterwerk, überspitzt formuliert. Und es ist aber, glaube ich, tatsächlich und vermutlich für alle AutorInnen in der Branche und vielleicht gerade auch in den Genres NA und YA, wo auch der Veröffentlichungsrhythmus meistens sehr eng ist, ist das, glaube ich, wirklich, wirklich Fleiß und Disziplin und wenig idealisiert.
Und neben dem ganzen Fleiß und der Disziplin, wie kommst du an die Emotionen und an deine Charaktere ran? Oder wie kommen die zu dir?
Das ist tatsächlich von Buch zu Buch anders. Band 1, wo es um Louis und Henry geht, da gab es so zwei Szenen, die ich im Kopf hatte. Das eine war ein Gespräch zwischen der Hauptfigur Louis und einer alten Dame. Diese alte Dame ist dann eine Oma geworden. Und ich hatte dieses Gespräch zwischen Louis und dieser Oma, wie sie über Leben und Tod sprechen und aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven drauf blicken. Er quasi als junger Mann, wo das ganze Leben noch vor ihm liegt und sie als 97-jährige Frau, wie sie auf das Leben zurückblickt und was sie aus diesem Leben mitnimmt. Und das war so diese erste Szene und ich weiß nicht, wie die aufgetaucht ist. Ich hatte einfach die beiden im Schein von Lampions, wie sie über das Leben philosophieren. Und von dieser Szene ausgehend ist dann alles andere entstanden. Hier war es dann tatsächlich so, dass der Tod, der hier eine der beiden Hauptfiguren ist, auch schon in Band 1 eine Rolle spielt. Und auch da, so fantastisch das klingt, habe ich da sehr mir psychologisch wichtige Themen drin verarbeitet. Und häufig gibt es so bestimmt psychologische Fragestellungen, die mich beschäftigen auf der Arbeit. Und dann, okay, wie könnte man das denn fiktionalisieren tatsächlich? Und dann kommt so das eine zum anderen tatsächlich. Das ist immer so diese Frage, wie die Ideen dann kommen. Ich bin so, ja, es kommt von Bildern, von einzelnen Momenten und dann die Frage, würde sich daraus eine spannende Geschichte machen lassen?
Und du verknüpfst, finde ich, Liebesgeschichten, also Genres rund um queere Liebesgeschichten, immer wieder ja mit dem Thema Tod sehr stark oder auch Trauer und Trauerarbeit vielleicht. Also war das von Anfang an dein Plan oder kam das, oder wolltest du erst eine Liebesgeschichte und dann eine Geschichte auch über Tod oder war das von Anfang an zusammengehörig?
Ich glaube, das Thema mentale Gesundheit und Queerness war, mentale Gesundheit und Queerness sind so, glaube ich, meine wichtigsten Anliegen oder die Dinge, die mir am meisten am Herzen liegen. Und ich glaube, in allen Romanen, auch in der Bryn Mawr-Trilogie, die ich vorher geschrieben habe, war in jedem Buch mindestens ein mentales Gesundheitsthema drin verpackt. Und das Thema Trauer und Tod, das ist so ein Thema, wo ich finde, das wird gesellschaftlich sehr stark tabuisiert. Ich glaube, wir haben da alle oder die allermeisten haben da unterschiedlich Angst vor. Und ich dachte, okay, kannst du in einem Genre, das jetzt nicht dafür bekannt ist für solche Themen, trotzdem so ein Thema verarbeiten, dass es die Leute nicht abschreckt, sondern dass sie sagen, okay, das ist eine Liebesgeschichte, irgendwie geht es um Verlust und Trauer, und ich gebe dem trotzdem mal eine Chance. Ich glaube, wenn ich jetzt Liebesgeschichten alleine erzählen würde, ohne mir psychologisch wichtige Themen, dann könnte ich das auch machen, aber ich glaube, das wären nicht meine Geschichten. Ich glaube, was mich auszeichnet, ist diese Kombination aus beiden Aspekten tatsächlich, und ich hoffe, dass man das auch meinen Figuren und ihren Gedanken und den Geschichten dann anmerkt.
Ja, also ich habe ja nur dein erstes Buch gelesen, aber ja. Ich habe mich so ein bisschen mit meinen Friends unterhalten und bei uns kam ganz schnell das Thema HIV-Pandemie auf und verschiedene andere, also ich habe auch viele Trans-Friends, also das Thema Tod und Trauer hat gerade in queeren Communities auch nochmal einen sehr besonderen Stellenwert. Oder ich merke, dass das Thema schneller ohne ein Tabu besprochen wird, als in vielleicht straighten oder cis-Kreisen, zumindest in meinem Leben. Wie bewusst oder an welche Erfahrungen hast du so gedacht, gerade wenn du auch sehr zu einer Community schreibst? Oder
das geht jetzt schon sehr weit ins Spoiler-Territorium von diesem Buch rein tatsächlich. Also eine gute Frage. Und wir lernen ja als zweite Hauptfigur den Tod kennen, Tim. Oder es gibt in dem Buch quasi das Konzept, dass es nicht nur einen Tod gibt, nicht nur den Tod, sondern ganz viele verschiedene Tode und diese Tode unter uns leben und dass die aussehen wie wir, dass die einem Alltag nachgehen wie wir und dass wir die gar nicht erkennen könnten. Und Tim, diese zweite Hauptfigur, der war auch mal ein Mensch. Und er weiß nichts über sein Menschsein und er weiß nichts, wer seine Eltern waren oder warum er gestorben ist mit Anfang 20. Das ist das Alter, in dem er eingefroren ist und dann zum Tod geworden ist. Und genau das wird dann am Ende, aber im letzten Drittel des Romans, sehr, sehr wichtig werden. Das heißt, ich gehe da sehr stark, glaube ich, auf diese Themen Tod auch in der queeren Community dann ein. Das hat aber so viel mit der Biografie von Tim zu tun, dass ich euch, glaube ich, die Freude am Lesen nehmen würde, wenn ich jetzt Tims lebendige Biografie spoilern würde.
Okay, aber wäre das vielleicht ein Moment, wo du Tim einmal vorstellen möchtest?
Das wird sich gut anbieten. Das war jetzt so. Ich dachte, es wird sich vielleicht ganz gut anbieten, weil er ist ja als personifizierter Tod, also genau das, was du gefragt hast, das geht ja in genau die Richtung. Okay, nachdem wir Dylan im ersten Auszug kennengelernt haben, lernen wir jetzt Tim kennen. Und während Dylan lebt und Tim tot ist, werdet ihr auch gleich merken, das sind ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Also Dylan, der da im Edge unterwegs ist und Party macht und was auch immer, lernen wir Tim in einer ganz anderen Situation kennen.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ja, du stellst richtig einfache Fragen in deinen Büchern. Also, ich finde, es ist eine krasse, auch also inhaltliche und stilistische Entscheidung, den Tod zu personifizieren und zum Teil einer Beziehung zu machen. Magst du diesen Charakter genau wie deine menschlichen Charaktere oder hat der eine andere Bedeutung für dich?
Also es war der Charakter oder es ist die Geschichte, die, glaube ich, von allen meinen Büchern am experimentellsten war. Wer die Bryn Mawr-Trilogie gelesen hat, der weiß, dass sie sehr, sehr in der Realität verortet war. Der Zeitschleifenroman hatte quasi diese übernatürliche Prämisse mit der Zeitschleife, aber die Figuren waren alle durch und durch menschlich. Und ich dachte so, komm, jetzt hast du 4 Romane geschrieben, das ist jetzt dein 5. und vorerst letzter Roman. Jetzt wag dich doch mal aufs dünne Eis. Probier doch mal was aus, was jetzt nicht intuitiv für dich ist. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr verbunden mit dieser Figur gefühlt, weil ich glaube, das ist von allen Figuren, die ich bisher geschrieben habe, die einsamste und die verzweifelste und die am meisten auf der Suche ist. Und diese Figur, die selber am Anfang noch gar nicht fühlt, hat mich aber sehr fühlen lassen. Und je mehr wir Tim dann kennenlernen, und das werdet ihr dann rausfinden, wenn ihr den Roman vielleicht lest, je mehr man als Tod Zeit unter Menschen verbringt, desto durchlässiger wird man für menschliche Gefühle. Das heißt, je mehr Zeit Tim dann auch mit Dylan später verbringen wird, desto mehr das, was jetzt so als Hauch beschrieben wird, empfindet er intensiver. Und es gibt eine Stelle dann, wo ihm eine einzelne Träne über die Wange rinnt. Und das ist was, was er als Tod eigentlich gar nicht kann, weinen. Und das waren so ganz, ganz kleine Szenen mit Tim, die mich aber unglaublich haben fühlen lassen, ihm dabei zuzusehen, wie er unbedingt Mensch sein will und wie er unbedingt, oder wie er auch natürlich merkt, er kann es nicht und egal wie sehr er sich wünscht, er wird es auch nie. Und das hat mich diese Verzweiflung sehr fühlen lassen und mir ihn als Figur damit sehr nahe gebracht.
Das ist ja immer das eine, woran du beim Schreiben auch denkst. Und dann gibt es ja auch das, wie deine LeserInnen, also das Interpretieren. Und ich dachte, ich teile einfach mal mit dir, was mir auch so durch den Kopf gegangen ist, gerade als sehr weiblich sozialisierte Person. Ich mache mir nämlich sehr viele Gedanken auch um Männlichkeiten. Und deine Bücher haben auch weibliche oder eben andere Identitäten, aber so die Hauptfiguren sind schon so sehr männlich gelesene, auch queere Charaktere. Und für mich war es auch was Interessantes, auch in deinem ersten Band. Also ich finde, deine Figuren fühlen sehr verschieden. Und auch zum Beispiel das Thema, also Klassismus oder auch Care-Arbeit und sich auch kümmern. Also dein erstes Buch geht damit los, dass eine männliche Person sich um eine andere männliche Person kümmern möchte. Auch erstmal ohne einen, also es gibt vielleicht eine Attraktivität, aber es ist kein so erstmal sexueller Grund, warum diese Begegnung stattfindet. Und das ist was, das hat mich als Ida einfach sehr berührt, weil die Geschichten, die ich über Männlichkeit höre, oft sehr anders sind. Die Motivationen sind anders, die Aufgaben sind anders. Sind Männlichkeiten für dich eine große Beschäftigung oder machst du das sehr bewusst oder passiert das dir so?
Also ich glaube, Therapeutenantwort sowohl als auch.
Cool.
Also zum einen sind, glaube ich, alle Figuren sehr nah an der Art und Weise dran, wie ich denke und fühle und wie ich Dinge wahrnehme. Und zum anderen, als ich damals in BookTok und in diese Buchbranche reingerutscht bin, war mir gar nicht bewusst, dass es ganz viele männlich gelesene Figuren und Männerfiguren gibt, die ganz, ganz anders sind. Also ich habe erst so im Lauf der letzten zwei Jahre so das Konzept vom Bad Boy kennengelernt und der dunkle Held, den man dann irgendwie retten muss oder so. Und das hat mich dann teilweise auch so ein bisschen irritiert, weil das nicht das Bild von Männlichkeit ist, was ich habe oder wie ich sozialisiert bin. Und dann war es natürlich so ein bisschen, wo ich dachte, okay, hey, das, was mir automatisch schon liegt oder was mir auch wichtig ist, Consent, Rücksichtnahme, wir kommunizieren offen miteinander, wir versuchen Miscommunication zu vermeiden, also all das, wofür ich auch stehe und was mir wichtig ist, das habe ich dann so bewusst, unbewusst einfließen lassen und habe erst dann erkannt, ja, es ist oftmals halt ganz anders.
Ja, da hast du richtig Glück gehabt, wenn dir das erste spät begegnet ist. Also auch gerade so queere Literatur übernimmt, finde ich, ganz oft die ganzen toxischen Heterostereotype in Beziehungen. Top-Bottom, es ist so wahnsinnig konservativ.
Ja, und es gibt ja auch tatsächlich ganz viele Bücher. Und auch da, das möchte ich jetzt gar nicht als richtig oder falsch beurteilen, aber wo queere Menschen auch als sehr sexualisiert dargestellt werden, als ob Sexualität und sexuelle Orientierung das ist mir manchmal ein bisschen too much tatsächlich. Also meine Figuren sind immer casual queer, das heißt, die sind das, Aber die sind auch noch ganz viel anderes. Und ich finde diese Romane, ich persönlich, immer so ein bisschen schädlich, wo diese Figuren darauf reduziert werden, weil ich finde, damit werden Klischees reproduziert. Und mit Klischees ist, glaube ich, uns queeren Menschen halt gar nicht geholfen. Wenn die immer wieder sozusagen die einzigen Formen von Repräsentation sind, die wir dann bekommen.
Aber auch dann komme ich irgendwie auch wieder auf TikTok zurück, weil ich finde, diese Plattform funktioniert wahnsinnig mit Klischees. Also gerade BookTok, die ganzen Tropes, die funktionieren, sind richtig tief in die Klischee und auch nicht unbedingt die Consent-Kiste gegriffen. Und deine Bücher funktionieren trotzdem? Oder musst du damit irgendwie bewusst umgehen?
Also ich merke, dass mir das Marketing oftmals sehr, sehr schwer fällt, weil ich denke auch nicht in Tropes. Also Tropes ist ja auch so ein BookTok-Begriff. Das sind so die zentralen Themen eines Romans. Und Enemies to Lovers war auch sowas. Ich wusste nicht, dass es Enemies to Lovers gibt. Als ich Bryn Mawr 1 geschrieben habe, war mir gar nicht bewusst, was für Tropes ich da verwende. Das heißt auch, dass diese Schlagworte habe ich im Laufe der Zeit irgendwie gelernt und merke aber, und ich glaube, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich versuche, das nicht zu machen. Das macht mir das Marketing oftmals schwerer. Gut, das Marketing für queere Bücher ist ohnehin sehr, sehr schwer, meiner Wahrnehmung nach. Und ich muss da sehr, sehr viel Input reinstecken und versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, um Menschen davon zu begeistern, von diesen Themen, die mir so wichtig sind. Und ich glaube, aber mittlerweile habe ich für mich eine ganz gute Lücke gefunden. Das heißt, die Leute, die mich kennen und die Leute, die meine Bücher schätzen, schätzen sie, glaube ich, oftmals genau deswegen. Und ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, mir BookTok zu eigen zu machen, so wie BookTok eigentlich funktioniert, wird es für mich gar nicht funktionieren, weil ich da nicht der Typ für bin und weil meine Figuren das auch nicht sind.
Okay. Noch eine Frage, die ich mir so gestellt habe. Queer ist ein Begriff aus dem Englischen. Viele BookTok-Begriffe sind Englisch und auch die queere Community hat ja wahnsinnig viele Anglizismen. Du schreibst auf Deutsch, aber deine Figuren kommen ja auch eher in einem englischsprachigen, also die Namen, die ganzen Orte, die du beschreibst, so wie kam das?
Tatsächlich ist die Hauptfigur von Bryn Mawr 1, Samuel, die einzige Figur, die ursprünglich aus Deutschland stammt und dann ins englischsprachige Ausland geht. Und dann war es tatsächlich immer so, dass es, glaube ich, sowohl für LeserInnen als auch für Verlage einen Unterschied macht, ob ich jetzt die Geschichte im Sauerland verorte oder ob ich die zum Beispiel in San Francisco verorte. Das heißt tatsächlich so dieses Setting und dieses englischsprachige Setting ist was in einem Genre sehr, sehr beliebt ist. Es ist auch was für die Romane irgendwo gepasst hat. Es gibt aber jetzt gerade auch eine Idee für ein deutsches Setting, weil das auch für mich nur in einem deutschen Setting funktionieren würde. Aber es muss auch immer zur Geschichte passen und ich fand, für die Geschichten haben diese englischsprachigen Räume besser gepasst.
Das hat mich ein bisschen interessiert, weil ich öfter mal die Erfahrung gemacht habe, dass mir persönlich gerade queeres Schreiben oder Schreiben über queeres Begehren auf Englisch leichter fällt, weil es schon so viele Begriffe gibt. Und die Popkultur, also ich glaube auch, warum das so beliebt sein könnte, habe ich mich beim Lesen auch gefragt, weil die ganzen Filme, die Popkultur, die Bilder auch nicht aus dem Sauerland kommen. Und ich finde vor allem sexuelle Inhalte manchmal auf Deutsch. Also ich bewundere das, wenn AutorInnen das schaffen, das schön zu schreiben.
Das versuche ich auf jeden Fall.
Ohne sehr oft das Wort Poesie zu benutzen.
Ich dachte zum Beispiel bei der Reihe San Francisco. San Francisco ist eine der großen queeren Städte in den USA. Und nach drei Romanen in Bryn Mawr, das ist im nebligen Cornwall, dachte ich, okay, zu dieser Reihe passt ein Setting gut, wie jetzt, wo ich ganz viele Orte habe, die auch ganz tief in der queeren Community da verankert sind tatsächlich. Also Castro, dieses queere Viertel, wird dann später auch nochmal eine große Rolle spielen. Und das war was, wo sie einfach ganz gut angeboten hat. Und ja, aber ich glaube, wie du sagst, dass wir das häufig halt auch so kennen, macht es vermutlich auch nochmal leichter.
Und auf Deutsch zu schreiben, auch über queere Gefühle, queeres Verlangen, fällt dir das leicht? Oder war das auch so eine Transferleistung?
Ich glaube, es ist das, was ich ganz automatisch mache tatsächlich. Es ist nichts, wo ich jetzt bewusst drüber nachdenke oder so. Deswegen, nee, ich glaube, eine Transferleistung. Es ergibt sich aus dem Schreibprozess dann.
Okay. Was fehlt für dich in der Literatur in Deutschland momentan?
Da könnte jetzt eine ganze Liste an Punkten aufzählen tatsächlich.
Dachte ich mir.
Also mir fehlt tatsächlich auf dem deutschen Buchmarkt noch viel, viel mehr Repräsentation. Und damit ist jetzt nicht nur Repräsentation von, also ich schreibe ja, also meine Figuren sind überwiegend männlich oder männlich gelesen, aber mir fehlt die Sapphic Romance, mir fehlt Non-Binary, mir fehlen, also das ganze Spektrum letzten Endes. Und ich weiß, viele Verlage tun sich damit noch schwerer als mit solchen Geschichten. Aber ich finde, gerade in politischen Zeiten wie diesen ist Sichtbarkeit unglaublich wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig für Personen mit unterschiedlichsten Orientierungen oder auch, wenn man an andere marginalisierte Stimmen denken, dass es Repräsentation für diese Gruppen gibt. Und dass es eben nicht nur immer dieses heteronormative Pärchen ist. Auch das hat seine Daseinsberechtigung, aber alle anderen halt auch. Und ich finde, da dürfte die deutsche Verlagswelt noch mutiger werden, was das angeht.
Man könnte auch mal ein Jahr Heteroverbot im Buchmarkt machen und gucken, was passiert.
Vermutlich würden die Verkaufszahlen einbrechen. Und das ist auch so ein Ding, was mir sehr bewusst geworden ist. Das ist halt doch auch alles ein Wirtschaftszweig. Und es wird das eingekauft von Verlagen, was in den Buchhandlungen gekauft wird. Und wenn natürlich, und damit kommen wir zum Lesen, ist politisch wieder zurück, wenn natürlich ganz, ganz viele Menschen ausschließlich immer dieselben Geschichten auch kaufen, macht das das für Verlage nicht attraktiver, dann queeren Stimmen oder anderen marginalisierten Stimmen Verträge anzubieten, weil die sagen, naja, guck mal, es gibt doch kein Interesse, die Leute wollen das doch gar nicht kaufen. Warum sollen wir jetzt Marketing in Bücher stecken oder in Geschichten, für die es gar keine Zielgruppen gibt? Und deswegen sage ich halt, okay, ich versuche halt in meinem bescheidenen Rahmen für ein bisschen Sichtbarkeit zu sorgen, in der Hoffnung, dass Verlage sehen, wie zum Beispiel bei Band 1, es ist möglich, mit so einem Buch auf die Bestsellerliste zu kommen. Es funktioniert, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, solchen Büchern Sichtbarkeit zu geben. Und ich glaube, da sind wir als queere Menschen wichtig, die versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten uns für uns einzusetzen. Da sind Allies wichtig, die sagen, okay, wir gucken auch mal über den Tellerrand hinaus. Und dann sind aber auch die Verlage wichtig, die sagen, okay, komm, wir glauben an diese Geschichten, wir geben diesen Geschichten auch Raum.
Und wenn du sagst, es geht dir auch viel um Repräsentation oder das ist wichtig, findest du, man darf oder kann nur über das schreiben, was man ist oder kennt? Oder also, wer kann alles Repräsentation in Bücher bringen?
Ich weiß nicht, ob ihr Erv Kuang kennt, die hat Katabasis geschrieben und Babel und Yellowface war es noch. Ich musste kurz überlegen tatsächlich. Und ich finde, die hat einen ganz spannenden Satz mal gesagt. Ich glaube zumindest, er war von ihr. Die hat gesagt, naja, jeder kann über alles schreiben. Er sollte sich nur fragen, warum jeder über alles schreiben will. Also was ist die Motivation dahinter tatsächlich? Und ich würde zum Beispiel, ich würde sagen, naja, gibt erstmal den betroffenen Personen selber diese Stimmen tatsächlich, weil das die Personen sind, die diese Lebensrealitäten kennen. Per se, finde ich, dürften irgendwann aber alle es tun. Sie sollten sich nur fragen, warum. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sage, naja, ich will eine Geschichte über zwei Jungs schreiben, weil ich irgendwie das fetischisiere oder sonst was, dann finde ich, ist das keine gute Motivation und dann sollte so ein Buch auch nicht geschrieben werden.
Dann unterstreiche ich nochmal, Leuten Platz geben im Buchmarkt und sag erstmal, gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
Genau, wenn ihr Fragen habt, dann wäre jetzt der Moment, egal ob zu mir oder zu den Büchern.
Hi, du hast vorher gesagt, es ist vorerst dein letztes Buch. Wie hast du es gemeint? Willst du jetzt erstmal nicht schreiben oder ja?
Also tatsächlich war dieses Pensum 5 Jahre in 2 Büchern schon eine ganze Menge. 5 Bücher in 2 Jahren. Gedanklicher Dreher. Und ich merke, zum einen tut mir diese Schreibpause gerade ganz gut, auch mal die Zeit zu haben, wieder andere Sachen zu machen, in den letzten 2 Jahren zu kurz gekommen sind. Dann ist es tatsächlich auch so, dass ich so überlege, was würde ich denn gerne schreiben wollen und ist das, was ich gerne schreiben will, das, was auch Verlage einkaufen würden. Und da sind wir momentan an dem Punkt, dass wir noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen sind. Das heißt, ja, vorerst letzter Roman, weil momentan kein Vertrag da ist und auch nichts spruchreif ist. Ideen gibt es, jede Menge. An denen wird es nicht scheitern.
Du hast gesagt, Ideen hast du schon. Gibt es ein Genre, was du, also neben Romance, wo du sagen würdest, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf, was komplett anderes zu machen? Oder wären die Ideen wieder so in den Bereich Romance?
Ich glaube, dass das Genre wäre mir sogar relativ gleich. Hauptsache, es ist irgendeine Form von queerer Repräsentation drin. Also die Ideen, die ich habe, gehen es auch über den Romance-Bereich hinaus tatsächlich. Also was mir tatsächlich, ich könnte nicht 5-mal dasselbe Buch schreiben. Also ich kann nicht 5-mal Enemies to Lovers schreiben. Mich packt eine Idee und ob das dann Romance ist oder ob das Suspense ist, das ist tatsächlich eher mal zweitrangig bei mir. Es ist jetzt immer Romance gewesen, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft auch der Fall sein müsste. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind.
Dann sage ich vielen Dank. Es war sehr cool, mit dir zu sprechen.
Danke dir für die Moderation und danke euch, dass ihr da wart.
Und danke euch für die Einladung.